Ich lese mit uns den Predigttext aus Lukas Kapitel 20, die Verse 9 bis 19. Und ich lade euch ein, eure Bibeln auch an der Stelle mit aufzuschlagen. Er fing aber an, zu dem Volk dieses Gleichnis zu sagen: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste für lange Zeit außer Landes. Und zur bestimmten Zeit sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihn von der Frucht des Weinbergs gäben. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn leer fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch den und behandelten ihn verächtlich und schickten ihn leer fort. Und er fuhr fort und sandte einen dritten. Sie aber verwundeten auch diesen und warfen ihn hinaus. Der Herr des Weinbergs aber sprach: Was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn senden. Vielleicht, wenn sie diesen sehen, werden sie sich scheuen. Als aber die Weingärtner ihn sahen, überlegten sie miteinander und sagten: Dieser ist der Erbe. Lasst uns ihn töten, dass das Erbe unser werde. Und als sie ihn aus dem Weinberg hinausgeworfen hatten, töteten sie ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie aber das hörten, sprachen sie: Auf keinen Fall. Er aber sah sie an und sprach: Was ist denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Jeder, der auf jenen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fallen wird, den wird er zermalmen. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten zu dieser Stunde, die Hände an ihn zu legen, und sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis auf sie hingesagt hatte. Soweit Gottes Wort.
Lass uns noch einmal beten, bevor wir uns diesem Wort zuwenden. Vater im Himmel, wir haben soeben das Wort des Evangeliums gehört. Und wir stehen hier voller Erwartung vor dir, dass du uns veränderst, dass du uns zeigst, wer Jesus Christus ist und dass du uns zunehmend, fortwährend in sein Bild veränderst. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir empfänglich werden für dieses Wort und dass wir voller Freude und Dankbarkeit es annehmen und dass es zu unseren Herzen spricht. Amen. Abraham Lincoln war der 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und er war ein leidenschaftlicher Verfechter der Abschaffung der Sklaverei. Er ist bis heute bekannt für seine Menschlichkeit, sein Mitgefühl und die Fähigkeit, anderen Menschen mit Freundlichkeit und Verständnis zu begegnen. Selbst während des Bürgerkrieges war eine unglaublich schwierige, stressige Zeit, war er für seine Barmherzigkeit und seine Sanftmut bekannt. Gleichzeitig konnte Lincoln sehr entschlossen und durchsetzungsstark auftreten, insbesondere wenn es um seine Prinzipien ging. Gegenüber seinen Generälen, aber auch ganz besonders gegenüber seinen politischen Gegnern, zeigte er sich oft unerbittlich, wenn es notwendig war. Und in seinen Reden vermittelte er oft eine drohende Entschlossenheit, die seine Zuhörer manchmal schockierte. Man erwartete das nicht von Abraham Lincoln. Aber sein Hauptanliegen war die Befreiung der Sklaven. Und wenn es um diese Sache ging, verstand Abraham Lincoln keinen Spaß. Es gab in der Menschheitsgeschichte jemanden, der noch barmherziger war als Abraham Lincoln. Eine Person, die übernatürliche Menschenliebe, Güte und Mitgefühl ausstrahlte. Und ihr wisst ja schon, es war Jesus Christus. Doch selbst dieser Jesus konnte mitunter äußerst bedrohlich auftreten. Vor allem gegenüber seinen Feinden und immer dann, wenn es um sein zentrales Anliegen ging, die befreiende Botschaft des Evangeliums. Wir haben gerade ein Beispiel dafür gehört. Jesus erzählt hier von einem Mann, der einen Weinberg verpachtet und ins Ausland reist. Und zur Erntezeit schickt er 3 Knechte, um seinen Anteil zu holen. Doch die Weingärtner schlagen alle 3 und schicken sie mit leeren Händen zurück. Und schließlich sendet der Besitzer dieses Weinbergs seinen Sohn in der Hoffnung, dass sie ihn respektieren werden. Doch die Weingärtner töten den Sohn, um den Weinberg an sich zu reißen. Und anschließend macht Jesus eine Aussage, die selbst seine Zuhörer zur damaligen Zeit schockiert. Zuhörer, die alles Mögliche gewohnt waren, die hören die Worte Jesu: Was wird der Herr des Weinbergs nun tun? Er wird kommen, diese Weingärtner töten und den Weinberg anderen geben. Diese Worte sind so drastisch, dass die Zuhörer entsetzt ausrufen: Das darf nicht geschehen. Und sie drücken ihr Entsetzen, ihren Schock und vielleicht sogar ihr Unverständnis aus über diese Aussage Jesu. Doch Jesus lässt sich von diesen Empfindungen überhaupt nicht beeindrucken. Er legt noch eine drauf. Er verweist auf einen Stein, von dem in Psalm 118 die Rede ist. Und er sagt, dieser Stein war so unansehnlich und erschien so unpassend und ungeeignet für den Bau, dass die Bauleute und die Bauingenieure den einfach weggeworfen haben. Doch auf irgendeine wundersame Weise ist gerade dieser Stein zum Eckstein eines Gebäudes geworden. Und dann vergleicht sich Jesus selbst mit diesem Stein. Doch er hört hier an dieser Stelle nicht auf. Er spricht eine ernste Warnung aus. Er sagt, wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert. Und auf wen der Stein fällt, der wird zermalmt werden. Und hier spricht Jesus ganz offensichtlich über das göttliche Gericht, das über all diejenigen kommen wird, die ihn ablehnen. Jesus macht hier einfach deutlich, kein Gegner Jesu kann dem göttlichen Gericht entkommen. Früher oder später wird jeder Mensch Rechenschaft ablegen müssen vor seinem Schöpfer. Und er wird die Konsequenzen seines Handelns tragen müssen. Die Zuhörer Jesu waren wahrscheinlich verwirrt durch diese Aussage. Warum erzählt er solch eine harte Geschichte? Wir haben die anderen Geschichten viel lieber gemocht, von dem verlorenen Schaf oder vom verlorenen Sohn. Da gab es eben ein Happy End. Hier gibt es kein Happy End. Interessanterweise zeigen heute die meisten Menschen Verständnis für Lincoln und seine Härte. Doch wenn es um Jesus geht, sind die Menschen plötzlich schockiert. Dabei geht es Jesus um eine viel größere Botschaft als die Befreiung der amerikanischen Sklaven. Brauchen wir heute überhaupt eine solche Botschaft? Vielleicht wäre es doch besser, eine solche Botschaft zu überspringen im Lukas-Evangelium. Kleine Information für die, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind oder zum ersten Mal zuhören. Wir sind gerade dabei, durchs Lukas-Evangelium zu gehen und wir gehen Schritt für Schritt durch jeden Abschnitt dieses Evangeliums, um einfach nichts zu verpassen. Und heute ist einfach dieser Text dran und dann wollen wir uns diesem Text zuwenden. Wir wollen die Botschaft dieses Textes verstehen, aber auch uns selbst fragen, was hat der Text uns zu sagen? Es ist wichtig zu verstehen, das Anliegen Jesu hat sich nicht geändert. Seine Botschaft bleibt ebenfalls unverändert. Auch seine Reaktion auf die Feindschaft ihm und seiner Botschaft gegenüber ist die gleiche geblieben. Und deshalb ist dieses Wort und diese Botschaft hochaktuell und von größter Bedeutung. Es gibt da vielleicht einen kleinen Unterschied, ein kleines Problem. Zur Zeit Jesu wussten seine Gegner genau, dass sie in Feindschaft zu ihm standen. Es geht hier um die religiösen Führer des jüdischen Volkes. Sie planten nämlich gerade hier vorher schon und an dieser Stelle seine Ermordung. Heute ist die Situation ein bisschen anders. Die Menschen sind sich ihrer Feindschaft Gott gegenüber und seinem Sohn gegenüber oft überhaupt nicht bewusst. Sie glauben, dass solange sie nichts persönlich gegen Jesus haben, sei alles in Ordnung. Und dieses Gleichnis, diese Geschichte Jesu hat das Potenzial, genau diese Selbstsicherheit des modernen Menschen zu erschüttern. Es kann ihm die Konsequenzen seiner Gleichgültigkeit und Sorglosigkeit vor Augen führen. Ich möchte aber an dieser Stelle auch zu uns Christen sprechen. Wir sind keine Feinde Jesu mehr. Wir sind zu Freunden Jesu, zu Freunden und Kindern Gottes geworden. Und ihr werdet merken, dass die strengen Worte Jesu an seine Feinde auch Trost und Gnade für euch enthalten. Wir wollen uns heute diesem Gleichnis zuwenden und wir wollen uns die Frage stellen, wenn Jesus seinen Feinden droht, was dann? Ich habe drei Punkte zu dieser Aussage. Punkt Nummer eins, ändere deine Haltung zu den Gaben Gottes. Was haben die Weingärtner, die Pächter in dieser Geschichte falsch gemacht? Warum trifft sie am Ende ein derart hartes Urteil ihres Arbeitgebers? Nun, diese Geschichte ist ein Gleichnis. Ich muss hoffentlich nicht erklären, was ein Gleichnis ist. Ein Gleichnis hat aber immer einen tieferen Sinn. Da gibt es etwas Reales, es gibt eine reale Geschichte, die hinter diesem Gleichnis steht. Jesus spricht hier von den religiösen Führern des jüdischen Volkes. Und er stellt sie in eine lange Tradition von Menschen, die das fundamentale Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk missverstanden haben. Wenn Jesus hier vom Weinberg spricht, dann meint er das Land Israel. Er spricht von der Auserwählung seines Volkes und von der besonderen Rolle, die Israel als Gottes Nation einnimmt. Außerdem verweist er auf die besonderen Vorrechte, die dieses Volk von Gott im Laufe der Jahrhunderte empfangen hat. Was war der Fehler? Sie hatten ein grundlegend falsches Verhältnis zu den Gaben, die ihnen von ihrem barmherzigen Gott zuteil wurden. Sie glaubten, dass sie einen berechtigten Anspruch auf diese Geschenke hatten. Als wären sie so besonders gut, dass Gott ihnen diese Gaben irgendwie geschuldet hätte. Aber achte mal darauf, wie Jesus dieses Verhältnis beschreibt zwischen dem Herrn des Weinbergs und den Pächtern oder diesen Weingärtnern. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an die Weingärtner. Er verpachtete ihn, er gab ihn nicht dauerhaft in ihren Besitz. Es handelt sich hier also nicht um eine Besitzübergabe in Form eines Kaufvertrags und so weiter, sondern um ein Pachtverhältnis. Doch das Missverständnis dieser Weingärtner bestand nicht darin, dass dieser Vertrag irgendwie unklar gewesen wäre, sondern aus ihrem extremen Egoismus und aus der daraus resultierenden Rücksichtslosigkeit und Brutalität. Und dieser Egoismus geht so weit, dass sie jeden Propheten Gottes in der Vergangenheit, also im Alten Testament, der sie an ihre Pflichten und an die Forderungen Gottes erinnert, die verachten. Und wenn es irgendwie möglich ist, ihn misshandeln oder sogar töten. Das ist der Hintergrund zu dieser Geschichte. Die Weingärtner wirken in dieser Geschichte als äußerst brutal. Und jeder, der diese Geschichte hört, empfindet wahrscheinlich tiefe Verachtung für diese Menschen. Doch hierhin, erstaunlicherweise, beschreibt dieses Gleichnis in einem gewissen Sinne die Haltung der gesamten Menschheit. In ihrer grenzenlosen Undankbarkeit ihrem Schöpfer gegenüber. Und das schließt dich und mich mit ein. Wie sieht so ein Verhältnis aus? Stell dir einfach vor, du mietest eine Wohnung, irgendwann entscheidest du, die komplett umzugestalten. Du reißt eine Wand ein und baust ein Dachgeschoss drauf und entfernst die Terrasse, machst einen Einbau, vielleicht dreistöckig, um das dann untervermieten zu können. Und du kommst nie auf die Idee, mal den Vermieter danach zu fragen, ob das okay ist. Du würdest sagen, das ist doch eine gewaltig große Frechheit, sowas zu machen. Der Vermieter hat doch jedes Recht, nicht nur zu kündigen, sondern dich wahrscheinlich auch anzuzeigen. Dein Schöpfer hat dich mit unzähligen Gaben überschüttet. Und du lebst im Überfluss dieser Segnungen. Doch es kommt dir vielleicht nie in den Sinn, nach der Quelle dieser Segnungen zu fragen. Oder Gott dafür zu danken. Hör einmal hin, wie der Apostel Paulus diesen angeborenen Egoismus der Menschen in Römer 1, 19 bis 21 beschreibt. Was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen gezeigt. Sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Göttlichkeit, wird seit der Schöpfung der Welt durch das, was er gemacht hat, erkannt. So dass sie keine Entschuldigung haben. Obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn weder als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Und Paulus kommt dann zu einer sehr ernsten Schlussfolgerung. Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und die Ungerechtigkeit der Menschen. Was ist eigentlich das gottlose Wesen und die Ungerechtigkeit der Menschen? Es ist genau dieser selbstsüchtige, dieser undankbare Umgang mit den Gaben Gottes. Aber in dieser Geschichte gibt es auch ein paar wichtige Hinweise, die wir als Christen bedenken sollten. Wenn du diese Geschichte liest, dann liest du von einem ganz für dich vielleicht fremden Verhältnis zwischen Gott und den Menschen, weil du dich so daran gewöhnt hast, dass du nicht mehr Pächter bist, sondern du stehst in einer Vater-Kind-Beziehung zu deinem Gott. Und du hast jeden Grund, heute Morgen in ganz besonderer Weise diesem Gott zu danken. Du bist sein geliebtes Kind. Du bist ein Kind. Eines ewig liebenden himmlischen Vaters. Der Dank und der Lobpreis Gottes sollte für dich so selbstverständlich sein. Dieses Pachtverhältnis ist vorbei. Dieses Richter-Angeklagten-Verhältnis ist für immer weg. Du hast eine innige, tiefe Vater-Kind-Beziehung und du darfst es erleben und du darfst es genießen. Ich habe auch gedacht, in diesem Abschnitt sieht man auch in ganz besonderer Weise die Langmut, die Geduld Gottes im Umgang mit Menschen und sogar mit Kriminellen. Achte, wie er einen Propheten nach dem anderen zu ihnen sendet, statt sie auf der Stelle zu verurteilen. Und dann dachte ich, was bedeutet das für mich als Kind Gottes? Ich frage mich oft, wie lange wird Gott mich tragen? Wie lange wird er mich mit meinen Versagen ertragen? Und dann sehe ich hier diese Geduld Gottes, diese Langmut Gottes und ich weiß, ich bin sein Kind. Ich weiß, diese Langmut, diese Geduld, diese Barmherzigkeit, die wird nie enden. Aber weißt du, wenn du nicht mehr Pächter bist, sondern Kind, solltest du da nicht von dir aus bereit sein, dich diesem Vater hinzugeben und ihm alles zu geben? Deine Zeit, deine Gesundheit, dein Geld, deinen Lobpreis, ja, dein ganzes Leben. Wir kommen zum zweiten Punkt heute Morgen und der heißt, ändere deine Haltung zum Sohn Gottes. Was macht der Herr des Weinbergs, nachdem er wiederholt aufs Äußerste von diesen kriminellen Pächtern provoziert wurde? Er hätte jedes Recht gehabt, sie vor Gericht zu ziehen, sie zur Rechenschaft zu ziehen, doch überraschenderweise beschließt er, seinen eigenen Sohn zu ihnen zu senden. Uns wird hier sehr interessant beschrieben, die Gedankengänge des Vaters oder des Herrn des Weinbergs an dieser Stelle. Da sprach der Herr des Weinbergs, was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn senden. Vielleicht werden sie sich vor ihm scheuen. Auf den ersten Blick erscheint diese Entscheidung fast unklug. Warum schickt er seinen Sohn zu Menschen, die sich bereits als brutale Schläger erwiesen haben? Warum tut er das? Würdest du das tun? In diesem Vers wird ein zentraler Teil der Evangeliumsbotschaft offenbar. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Paulus spricht von der Torheit des Evangeliums. Und wenn das hier so aussieht, als ob es töricht ist, wir wissen es heute ganz genau, es geht um dieses eine Wort Jesu. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es scheint töricht zu sein, den eigenen Sohn solchen brutalen Räubern zu überlassen. Und statt diesem Sohn Respekt zu erweisen und ihre Schuld endlich einzugestehen, fassen die Pächter den Entschluss, den Sohn zu töten. Und wir sehen, dass bis zu diesem Punkt Jesus die Geschichte Israels dargestellt hat, was in der Vergangenheit die religiösen Führer mit all den Boten Gottes getan haben, der zu ihnen gesandt hatte. Und ab diesem Punkt wirft Jesus einen Blick in die unmittelbare Zukunft, in eine sehr düstere Zukunft in den nächsten Tagen. Diese Pächter sind nämlich gerade dabei, seinen Mord zu planen. Und er weiß, er muss sterben. Und das beschreibt er in diesem Gleichnis. Sein Tod hat noch nicht stattgefunden, aber er weiß es ganz genau. Er ist unausweichlich. Weißt du, Es ist hier sehr deutlich aufgezeigt, dass die Pächter nicht das Problem hatten, dass sie den Sohn nicht erkannt hätten. Im Gegenteil, er kommt zu ihnen und sie erkennen ihn sofort als Erben. Und sie schließen daraus den richtigen Schluss. Wenn das der Erbe ist, wenn das der einzige Sohn ist, den unser Herr, der Besitzer dieses Weinbergs hat, dann haben wir ja die Möglichkeit, den Weinberg an uns zerreißen, wenn wir diesen Sohn ermorden. Und in ihrem tiefsitzenden Egoismus beschließen sie, den Sohn zu ermorden. Und am Ende dieses Gleichnisses sehen wir die Pächter als vollendete Kriminelle dastehen, schuldig in allen Anklagepunkten. Diebstahl, Raub, Körperverletzung, Majestätsbeleidigung, Mord. Vor jedem weltlichen Gericht hätten diese Pächter überhaupt keine Chance gehabt. Sie verdienten die Höchststrafe. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt die Brücke schlagen. Einfach zu dir, zu mir, zu uns allen. Es ist wichtig, dass wir genauso schuldig, das zu verstehen, dass wir genauso schuldig vor Gott stehen, wenn wir diesen Erben, diesen Sohn Gottes ablehnen und nicht an ihn glauben. Ich glaube, heute missachtet man den Sohn auf eine subtilere, auf eine anständigere und vielleicht auf eine elegantere Weise, als wie die Pächter hier in dieser Geschichte. Aber in Gottes Augen ist jede Geringschätzung seines Sohnes Majestätsbeleidigung. Ein Angriff gegen ihn selbst. Wenn du dein Leben bewusst ohne Gott lebst und seinen Sohn als irrelevant für dein Leben betrachtest, stehst du unter dem gerechten Urteil Gottes. Es ist bemerkenswert, die Pächter haben den Sohn sofort erkannt. Und in gleicher Weise geht Gott davon aus, dass auch du all das Notwendige, das du eigentlich brauchst, um Gott zu suchen, erkennen kannst. Erinnere dich an das Wort, das ich eben vorgelesen hatte aus Römer 1, sein unsichtbares Wesen, also Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt durch das, was er gemacht hat, erkannt. So, dass sie, oder ich würde es einfach mal sagen, so, dass du keine Entschuldigung hast. Jeder Blick in den Sternenhimmel ist ein Ruf Gottes an dich, ihn zu suchen. Jeder Schmetterling, den du siehst, ist eine Einladung Gottes, ihn kennenzulernen. Jeder Atemzug, den du nimmst, ist eine Aufforderung, ihn anzubeten. Und sobald du dich aufmachst, diesem Ruf zu folgen, diesen Gott zu suchen, begegnest du dem Sohn Gottes, Jesus Christus. Er ist das Abbild dieser Herrlichkeit Gottes. Er ist gekommen, um genau solche verlorene Menschen wie du und ich zu suchen und zu retten. Wenn du Christ bist heute Morgen, dann solltest du beim Lesen dieser Verse in ganz besonderer Weise jubeln und danken. Weißt du, in den Versen 13 bis 15 wird der Hintergrund deiner Errettung beschrieben. Es gab einmal einen Gott im Himmel, der beschlossen hat, der beraten hat mit seinem Sohn, lass uns Menschen retten. Und er hat Menschen auserwählt, er hat Menschen im Auge gehabt, die er retten wollte. Und sein Sohn war bereit, sich in die Hände von Kriminellen zu begeben. damit du und ich gerettet werden. Weißt du, du warst einmal einer dieser Pächter. Du warst einmal unter dem Gericht Gottes. Dich hat Gott als sein persönlicher Feind angesehen. Aus Gnade wurdest du zum Kind gemacht. Und du konntest nichts hinzutun. Aber ich glaube, dieser Abschnitt, der gibt uns auch Zuversicht im Blick auf Gottes fortwährende Liebe zu seinen Kindern. Paulus macht nämlich einen bemerkenswerten logischen Schluss aus Gottes liebevollen Handlung in der Vergangenheit. Er sagt in Römer 5, Vers 10, wenn wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, da hat er uns schon versöhnt. Wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt worden sind. Aber weißt du, manchmal übersehen wir auch noch andere Schlüsselwörter in so einem Abschnitt. Diese Verbrecher, diese Kriminellen, machen eine Aussage, die eine tiefe theologische Bedeutung im Neuen Testament hat. Sie sehen Jesus, sie sehen den Sohn und sie sagen, das ist der Erbe. Und wenn du mal nachschlagst in den Briefen der Apostel, spielt dieses Wort Erbe eine ganz entscheidende Rolle. Jesus ist tatsächlich der Sohn Gottes und somit auch ein Erbe Gottes. Und dann führt der Apostel Paulus das weiter und sagt, wenn Jesus der Erbe ist, dann sind wir Miterben. Weißt du, diese Pächter, die wollten an das Erbe und dafür mussten sie den Sohn umbringen. Das Evangelium sagt, du musst den Sohn nicht umbringen, der Sohn hat sich hingegeben, der ist gestorben, damit du mit ihm Anteil hast an seinem Erbe. Sind wir Kinder, sagt Paulus in Römer 8, Vers 17, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Und dann in Epheser 3, Vers 6 spricht er vom Geheimnis Christi, das die Heiden zu Miterben gemacht hat, also uns. Hat das eine praktische Auswirkung für dein Leben, zumindest eins? Und das ist eine ungewöhnliche, vielleicht eine Anwendung, auf die du gar nicht so gekommen würdest. Aber Petrus schreibt in 1. Petrus 3, Vers 7 von der Beziehung zwischen Mann und Frau. Und er sagt, desgleichen ihr Männer, lebt verständnisvoll mit euren Frauen zusammen, erweist ihnen Ehre als dem schwächeren Geschlecht, denn sie sind Miterben der Gnade des Lebens. Das heißt, deine Beziehung zu deiner Frau, zuallererst, aber auch zu anderen Christen, soll geprägt sein von diesem Wissen. Wir sind gemeinsam Miterben von Jesus Christus. Es gibt noch einen dritten Punkt, den ich heute abschließend nennen möchte. Ändere deine Einstellung, deine Haltung zum Wort Gottes. Diese Geschichte enthält eine kleine, scheinbare Nebensächlichkeit, zumindest auf den ersten Blick, die uns vielleicht gar nicht in besonderer Weise auffällt. Hast du es hier gemerkt, zu wem spricht Jesus? Ganz ausdrücklich Vers 9 sagt, er spricht zum Volk. Doch in Vers 19 wird deutlich, dass auch die hohen Priester und Schriftgelehrten, also diese religiösen Führer, aufmerksam zuhörten. Normalerweise gehörten die nicht zum Volk. Normalerweise stehen sie abseits, um sich nicht unrein zu machen im Blick jetzt auf irgendwelche Sünder in diesem Volk. Sie hören genau hin. Ich möchte heute eine ungewöhnliche Anwendung machen. Ich möchte dass du heute zwei Dinge von diesen sonst sehr verwerflichen Personen lernst. Von diesen Priestern und Schriftgelehrten, um die es in dieser Geschichte geht. Das eine ist, höre aufmerksam zu, wenn das Evangelium verkündet wird. Selbst wenn du glaubst, nicht persönlich angesprochen zu werden. Die hohen Priester und Schriftgelehrten taten es offensichtlich allein aus dem Grund, um einen Anlass zur Verurteilung Jesu zu finden. Deswegen hörten sie genau hin. Du kannst heute aus einem ganz anderen Grund sehr aufmerksam zuhören. Jesus ist das Brot des Lebens. Sein Wort gibt dir Leben, ewiges Leben. Und wenn Jesus gepredigt wird, dann höre zu, selbst wenn du glaubst, das trifft mich eigentlich gar nicht so richtig in diesem Augenblick. Der Prediger meint eigentlich jemand anders. Nein, du kannst immer, wenn das Evangelium gepredigt wird, profitieren. Du kannst immer etwas für deine Seele daraus gebrauchen. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der mich beschämt hat, als ich diesen Abschnitt gelesen habe. Und mich haben diese hohen Priester und Schriftgelehrten ein Stück weit beschämt. Sie hören zu und da passiert ein kleines Wunder. Sie werden gar nicht direkt angesprochen. Sie stehen abseits. Aber diese entlarvende Kraft des Evangeliums trifft sie. Sie erkennen, dass sie gemeint sind. Und da habe ich gedacht an uns. Und da habe ich zuallererst an mich gedacht. Bin ich derjenige, der das Wort hört und begreift, dass ich gemeint bin? Und dann habe ich an viele gedacht in diesem Gottesdienst, die Sonntag für Sonntag kommen und die hören keine Gerichtsbotschaft in dem Sinne, wie Jesus das hier an dieser Stelle spricht. Sie hören das Evangelium, das in ganz besonderer Weise für sie gedacht ist. Und sie schaffen es nicht, dahin zu kommen, wo die hohen Priester und Pharisäer waren, dass sie es zumindest begreifen, das Wort ist für mich da. Ich habe gesagt, das war ein kleines Wunder. Es muss ein größeres Wunder passieren. Nämlich, was hier eben nicht passiert ist, dass sie sich gebeugt hätten unter das Urteil Gottes, dass sie zum Glauben und zur Buße gekommen werden. Und dieses Wunder passiert immer wieder da, wo das Evangelium gepredigt wird und wo Menschen begreifen, es ist auf mich gemünzt. Und wo Menschen dann den zweiten Schritt tun und sagen, ich glaube diesem Evangelium, ich will diesen Herrn kennenlernen, ich will zum Kind Gottes werden, ich will in diese neue Beziehung eintreten, ich möchte kein krimineller Pächter mehr sein, ich möchte ein Kind Gottes sein. Und hier ist das Evangelium vom gekreuzigten Jesus, von diesem getöteten Sohn, von diesem Erben, das hier für dich gepredigt wird. Erzähl mir bitte nicht, das ist nicht für dich gemeint. Wenn du Christ bist, dann darfst du dich jedes Mal freuen über die übernatürliche Kraft des Wortes Gottes. Und weißt du, werden dieses Wort Gottes die Ungläubigen entlarvt und bloßstellt und richtet, musst du das Gericht nicht mehr fürchten. Jedes Mal, wenn dieser Urteilsspruch ergeht an die Ungläubigen, kannst du Trost darin finden, dass du kein Feind Gottes, sondern ein Kind Gottes bist. Dieses Wort ist jetzt für dich da, damit du in dieser Beziehung der Liebe und des Vertrauens zu deinem Vater wachsen kannst. Es ist dafür bestimmt, dir immer mehr die Liebe dieses Vaters, ganz besonders in seinem gekreuzigten Sohn, zu offenbaren. Es ist besonders da, um dich immer wieder neu zum Kreuz zu führen. An den Ort, wo Jesus sein "Es ist vollbracht" für dich ausgerufen hat. Dieses Wort ist dafür da, um dich am Ende deines Lebens nicht ins Gericht zu führen, sondern nach Hause, in die offenen Arme deines liebenden Erlösers. Lasst uns danken. Wir beten dich an, du gnädiger Erlöser und Gott. Wir danken dir, dass wir zu denen gehören durften, aus unerklärlicher Gnade und aufgrund einer unwiderstehlichen Liebe, dass wir aus Feinden zu deinen Kindern gemacht worden sind. Wir können es nicht begreifen. Wir beten dich an. Lass uns staunen darüber. Lass uns ein Leben lang staunen darüber, vielleicht auch ganz besonders jetzt in dieser kommenden Woche. Du drohst uns nicht mehr. Jesus Christus ist zum Eckstein geworden für uns. Wir dürfen auf ihm bauen und uns voller Zuversicht auf ihn werfen. Und wir wissen, wir sind geborgen, wir sind für immer gerettet. Amen.